Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 33 bis 35 der Sure 36, Yasin.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa ayatul lahum الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Und ein Zeichen ist ihnen die erstorbene Erde. Wir belebten sie und ließen aus ihr Korn hervorsprießen, von dem sie essen. Und wir brachten Gärten von Dattelpalmen und Trauben aus ihr hervor und ließen Quellen aus ihr hervorspringen, auf dass sie von den Früchten essen können, ohne dass sie zu dem allen beigetragen hätten. Wollen sie da nicht etwa dankbar sein?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 8. Dezember 2021, gleich dem 17. Asar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie den Beitrag Komponenten nachhaltiger Sicherheit in der Region aus der Perspektive des Revolutionsoberhauptes. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian, Iran ist bei Verhandlungen ernsthaft. Mitten in Wiener Gesprächen, USA verhängen neue Sanktionen gegen Iran. Und jemenitische Armee greift saudisches Verteidigungsministerium in Riad an. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian, Iran ist bei Verhandlungen ernsthaft. Der iranische Außenminister erklärte, dass es Iran mit den Wiener Gesprächen ernst sei und sagte, dass Teheran erwarte, dass seine rationalen Vorschläge sorgfältig geprüft werden. Hossein Amir Abdullahian betonte bei einem Treffen mit Mitgliedern der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments am Dienstag in Teheran, dass die eindeutigen Bemühungen des iranischen Verhandlungsteams in Wien darauf ausgerichtet seien, dass das Ziel des iranischen Volkes, die Sanktionen in diesem Prozess aufzuheben, erreicht werde. Amir Abdullahian hob bei diesem Treffen auch die ausgewogene, dynamische und intelligente Außenpolitik der iranischen Regierung hervor und erläuterte die verschiedenen Dimensionen der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran zur Entwicklung gut nachbarschaftlicher Beziehungen zu den an Iran angrenzenden Ländern. Er verwies auch auf die jüngsten Besuche des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in Tadschikistan und Turkmenistan und sagte: Die Teilnahme des iranischen Präsidenten am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und am Gipfel der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ECO, sowie an Dutzenden weiteren Sitzungen und die abschließende Unterzeichnung von Vereinbarungen sind gute Erfolge beim Ausbau der Beziehungen zu den Nachbarn. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran erklärte zuvor, dass die iranische Delegation in Wien rationale, starke, solide und ergebnisorientierte Verhandlungen führe und dass eine gute Einigung möglich sei, wenn der Westen guten Willen zeige. In Wien fand in der vorigen Woche eine neue Gesprächsrunde über die Aufhebung der repressiven Sanktionen gegen Iran statt. Während der Gespräche legte Iran den anderen Verhandlungspartnern seine Textvorschläge unter den beiden Themen Aufhebung der repressiven Sanktionen und Atomfragen vor. Mitten in Wiener Gesprächen, USA verhängen neue Sanktionen gegen Iran. Das US-Finanzministerium hat am Dienstag im Rahmen der feindlichen Aktionen Washingtons gegenüber Iran Sanktionen gegen 8 Iraner und 4 iranische Institutionen verhängt. Das US-Finanzministerium hat Anschuldigungen erhoben, welche diese Personen und Institutionen der Menschenrechtsverletzungen beschuldigen. Das US-Finanzministerium hat auch mehrere Syrer und einen Ugander auf seine Sanktionsliste gesetzt. Aus amerikanischer Sicht waren Menschenrechte schon immer eine Art Softpower, um auf unabhängige Länder und Gegner des hegemonialen Systems einzuwirken und Druck auszuüben. Das US-Finanzministerium hat in der Vergangenheit unter verschiedenen Vorwänden wiederholt Iraner, iranische Unternehmen und Institutionen sowie Personen und Unternehmen aus anderen Ländern sanktioniert. Die neuen US-Sanktionen erfolgen, während die Regierung von US-Präsident Joe Biden behauptet, durch Gespräche in der österreichischen Hauptstadt Wien den Weg für eine Rückkehr zum Atomabkommen mit Iran ebnen zu wollen. Das iranische Außenministerium kritisierte den neuen feindlichen Schritt der USA während der Wiener Gespräche, Sanktionen gegen mehrere iranische Einzelpersonen und Institutionen zu verhängen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, twitterte am Dienstagabend: Auch mitten in den Wiener Gesprächen hören die USA nicht auf, Sanktionen gegen Iran zu verhängen. Khatibzadeh fügte hinzu: Washington verstehe nicht, dass die Kampagnen maximales Scheitern und diplomatische Öffnung im Widerspruch zueinander stehen. Er fügte hinzu, dass die Verschärfung von Sanktionen nicht nur nicht helfe, sondern auch im Widerspruch zur Seriosität und zum guten Willen der USA stehe. Jemenitische Armee greift saudisches Verteidigungsministerium in Riad an. Der Sprecher der jemenitischen Armee sagte, dass die jemenitischen Streitkräfte als Reaktion auf die Verbrechen der saudi-arabischen Angreifer einzigartige Militäroperationen in Riad, Jeddah, Taif, Jizan, Nashran und Assir durchgeführt hätten. Yahya Sari erklärte in seiner Beschreibung der Operation 7. Dezember: Wir sehen uns mit eskalierenden Spannungen konfrontiert und werden als Reaktion auf die anhaltenden Aggressionen und die Blockade des Jemen im Rahmen unserer legitimen Verteidigung mehr Militäroperationen durchführen. Sari sagte, dass bei der Operation am 7. Dezember 8 Grasef-2K-Drohnen und eine große Anzahl ballistischer Raketen eingesetzt wurden, um sensible Punkte in Abhar, Jizan und Najran anzuvisieren. Er fügte hinzu, dass bei der Operation am 7. Dezember eine Reihe von ballistischen Raketen und 25 Drohnen eingesetzt wurden. 5 Drohnen vom Typ Samad 1 und Samad 2 zielten auf militärische Positionen in den Gebieten Abha, Jizan und Assir und 6 Drohnen vom Typ Samad 2 und Samad 3 zielten auf den König Fahd Luftwaffenstützpunkt in Taif und den saudi-arabischen Ölkonzern Aramco in Jeddah. Am Montag schrieb der Sprecher der jemenitischen Armee auf Twitter: Als Reaktion auf die Verbrechen der saudisch-amerikanischen Aggressorkoalition haben die jemenitischen Streitkräfte eine groß angelegte und einzigartige Offensive tief im Territorium Saudi-Arabiens durchgeführt. In den letzten Tagen haben die Luftangriffe der saudisch geführten Koalition auf verschiedene Gebiete des Jemen, einschließlich der Hauptstadt Sana'a, zugenommen und Dutzende Zivilisten getötet. International Crisis Group: USA sollen eingefrorenes Vermögen Afghanistans schrittweise freigeben. Die International Crisis Group, ICG, betonte, dass die US-Sanktionen den am stärksten gefährdeten Afghanen schadeten und forderte die USA auf, die afghanischen Vermögenswerte schrittweise auf Versuchsbasis freizugeben. Die International Crisis Group mit Sitz in Brüssel teilte am Dienstag in einem Bericht mit dem Titel Über die Nothilfe hinaus Verhütung humanitärer Katastrophen in Afghanistan, dass die USA der schrittweisen Rückgabe eingefrorener afghanischer Vermögenswerte auf Versuchsbasis grünes Licht geben sollten. Im Bericht heißt es weiter, dass die Beendigung der Zusammenarbeit zwischen den Förderländern Afghanistans einer der wichtigsten Gründe für die Wirtschaftskrise des Landes sei. Weiter heißt es im Bericht, dass diese Länder von Anfang an eine stark von Hilfen abhängige Regierung in Afghanistan aufgebaut haben. Ein Zusammenbruch der afghanischen Regierung wird die Glaubwürdigkeit der westlichen Länder, die derzeit schon durch den Turbulenzenabzug belastet ist, weiter schwer beschädigen, heißt es in ihrem Bericht. Der Bericht fügte hinzu, dass Nothilfen für Afghanistan nicht ausreichten und um einen Zusammenbruch der Regierung und eine Hungersnot in Afghanistan zu verhindern, müssen Länder, die die Taliban bekämpft haben, beschließen, den Regierungsinstitutionen der Taliban mit grundlegenden Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsversorgung, Bildung und primäres Finanzsystem zu helfen. Das US-Außenministerium teilte letzte Woche unter Hinweis auf die Bitte Afghanistans um Freigabe seiner beschlagnahmten Vermögenswerte in einer Erklärung mit, dass es sanktionierten Personen und Institutionen den Zugang zu den afghanischen Vermögenswerten verweigere. Unmittelbar nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan am 15. August 2021 haben die USA das afghanische Vermögen in ihrem Land unter dem Vorwand von Menschenrechtsfragen eingefroren. Das eingefrorene afghanische Vermögen in den USA wird auf 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Biden droht Russland mit Sanktionen. Putin fordert Garantien gegen NATO-Erweiterung. US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben am Dienstag bei einem virtuellen Treffen über eine Reihe von Themen mit Schwerpunkten auf die Situation in der Ukraine gesprochen. Biden warnte Putin, der Westen werde Russland bei einem Einmarsch in die Ukraine starke wirtschaftliche Sanktionen und andere Strafmaßnahmen auferlegen, während der russische Präsident Garantien verlangte, dass die NATO nicht weiter nach Osten expandiere. Präsident Biden hat die tiefe Besorgnis der USA und unserer europäischen Verbündeten über Russlands Verschärfung der Situation um die Ukraine geäußert und deutlich gemacht, dass die USA und unsere Verbündeten im Falle einer militärischen Eskalation mit starken wirtschaftlichen Sanktionen und anderen Maßnahmen darauf reagieren werden, hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses. Der US-Präsident bekräftigte seine Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine und forderte eine Deeskalation und die Rückkehr zur Diplomatie. Die beiden Präsidenten haben ihre Teams beauftragt, diese Maßnahmen zu verfolgen, und die USA werden dies in enger Abstimmung mit ihren Verbündeten und Partnern umsetzen, so das Weiße Haus weiter. Außerdem hieß es, dass die beiden Präsidenten mehrere Themen erörterten, bei denen die USA und Russland zusammenarbeiten könnten, darunter den Dialog über strategische Stabilität, die Bekämpfung von Ransomware, Erpressersoftware und die Beziehungen zu Iran. Der Kreml gab diesbezüglich bekannt, Präsident Putin habe auf Bidens Warnung mit der Forderung nach zuverlässigen, rechtsverbindlichen Garantien für eine Nichtfortsetzung der NATO-Osterweiterung reagiert. Russland ist ernsthaft daran interessiert, verlässliche, rechtssichere Garantien zu erhalten, die eine NATO-Osterweiterung und die Stationierung offensiver Angriffssysteme in Nachbarstaaten Russlands ausschließen, erklärte der Kreml. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat am Montag gesagt, das virtuelle Treffen komme zu einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen den USA und Russland angesichts der eskalierenden Spannungen um die Ukraine und im Schwarzen Meer beklagenswert seien. US-Senat stoppt Waffenverkauf an Saudi-Arabien nicht. Der US-Senat hat den Vorschlag einer überparteilichen Gruppe von Abgeordneten abgelehnt, die Regierung von Präsident Joe Biden daran zu hindern, Waffen im Wert von mehr als 650 Millionen Dollar an Saudi-Arabien zu verkaufen. Ein Verfahrensantrag von Senator Rand Paul, einem Republikaner aus Kentucky, wurde mit 30 zu 67 Stimmen abgelehnt. Der Antrag war zuvor vom Außenministerium sowie den Vorsitzenden der auswärtigen Ausschüsse des Senats und des Repräsentantenhauses gebilligt worden. Unter denen, die sich Paul anschlossen, den Waffenverkauf zu stoppen, waren Senator Mike Lee, ein Republikaner aus Utah, sowie Demokraten wie Bernie Sanders aus Vermont, Elizabeth Warren aus Massachusetts und Patty Murray aus Washington. »Wir könnten diesen Krieg beenden, wenn wir wirklich den Willen dazu hätten«, sagte Paul im Senat. Ganz Amerika sollte entsetzt sein über die humanitäre Katastrophe, die durch die saudische Blockade des Jemen verursacht wurde, fügte Paul hinzu. Die Vereinigten Staaten müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um diesen brutalen und schrecklichen Krieg zu beenden, sagte Sanders im Senat. Der Export von mehr Raketen nach Saudi-Arabien trägt nur dazu bei, diesen Konflikt zu fördern und mehr Öl in das bereits wütende Feuer zu gießen, so Sanders weiter. Ein Stopp des Verkaufs würde die Zusagen des Präsidenten untergraben, die Verteidigung unseres Partners in einer Zeit zunehmender Raketen- und Drohnenangriffe auf Zivilisten in Saudi-Arabien zu unterstützen, behauptete das Weiße Haus in seiner Erklärung. Biden selbst versprach im November 2019 im Wahlkampf, den Saudis keine Waffen mehr zu verkaufen, doch seit seiner Wahl im Jahr 2020 geht Biden einen anderen Weg. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist wolkenlos und mit Dunst bedeckt bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4, Mashhad 7, Isfahan 4, Shiraz 10 und Bandarabas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett und Verteidigungsminister Benny Gantz haben laut Medien das Militär dringend angewiesen, Angriffspläne zu erarbeiten. Der Schweizer israelische Journalist Schreger Elam hält dies für leere Drohung. Wir sprachen mit ihm darüber. Es folgt der dritte und letzte Teil dieses Interviews.
Ich zitiere noch einen weiteren Satz. Die Vereinbarung schiebe so die Kritik in Israel, mögliche iranische Bemühungen um Atombomben nur auf, ohne sie zu verhindern. Also hier sieht man, dass Israel wieder gegen eine Vereinbarung ist. Was halten Sie von dieser Haltung Israels?
Ja, also das ist klar, das ist eine Deklaration, aber in Politik, da, oft ist das wie im Pokerspielen. Also man versucht zu bluffen und man, wie gesagt, das ist Teil von Bluff, sind gar nicht gegen Iran gerichtet, sondern gegen die USA, so Regierung. Und dort scheint eine gewisse Unstimmigkeit zwischen Israel und den USA zu geben, mindestens auf der Oberfläche, obwohl es heißt gleichzeitig, dass beide sind sich einig, dass es dass ein Ziel ist, so ein iranisches Atomprojekt zu verhindern. Also, aber da gibt es nur die Frage, reicht das mit diplomatische Mitteln, das ist mehr oder weniger die Haltung von den USA, wo auch angesichts der Wirtschaftskrise, Corona-Krise und so weiter versuchte, militärische Angriffe ein bisschen abzubauen und keine große Interesse zeigt an einem Konflikt. Im Klammern kann ich sagen, Israel kann nicht alleine gegen Iran agieren, ohne schon zumal ohne Bewilligung von den USA. So etwas kann Israel sich nicht erlauben und wird auch nicht machen. Also es ist von dem her ist ein gewisses Spiel da und da gibt es gegenseitige oder verschiedene Deklarationen und da muss man sie auf konkrete Basis irgendwie interpretieren, nicht einfach eins zu eins übernehmen, wenn man eine gewisse Erklärung abgibt.
Herr Elam, es gab schon mal Pläne über eine massenvernichtungswaffenfreien Nahosten. Was ist daraus geworden? Wenn man Medien einfach Glauben schenken darf, ist es ein Widerstand Israels gescheitert?
Ja, das ist so, obwohl ist da zu erwähnen, es gab letzthin, also vor einigen Wochen, eine sehr interessante Entwicklung, die man eigentlich interpretieren muss. Und zwar bis dahin hat Israel, was eigene Atomwaffe betrifft, eine sogenannte, auf Englisch sagt man zudem, Opacity Policy, das heißt so ein bisschen Verdunklungspolitik, das heißt, Israel gibt nicht zu, Atomwaffe zu besitzen. Vor einiger Zeit, es gibt einen israelischen Experte, der heißt Professor Avner Cohen, der Avner Cohen, der lebt in den USA und ist einer von den bekanntesten Gegnern von dieser Opacity Policy. Er hat meiner Meinung nach auch den Begriff erfunden und er findet, Israel soll zu der Atombesitz stehen. Nur man lügt und sagt, man lässt das in Dunkelheit, vor allem, weil das bequem ist für die USA, dann wo ansonsten muss gegen Israel agieren. Und siehe da, dieser Avner Cohen vor einigen Wochen, Anfang Oktober war das, um genau zu sein, hat in einer israelischen Publikation, er hat mehrere Bücher und verschiedene Artikel, mehrheitlich auf Englisch, aber auch auf Hebräisch und andere Sprachen geschrieben. Und der hat einen längeren Artikel verfasst. Und dort wird eigentlich zugegeben, dass Israel Atomwaffe besitzt. Und dieser Artikel, siehe da, ist durch die Zensur gegangen. Also es ist, normalerweise werden solche Sachen zensuriert und das mal ist das durchgekommen. Man kann das unterschiedlich interpretieren. Er selber, er meint, das ist ein Zufall. Ich sehe doch eine Linie dahinter, dass Israel will die Drohung gegen Iran quasi erhöhen. Und droht offensichtlich auch mit dieser Zusage, doch, wir haben eine Atomwaffe. Aber im Prinzip ist das bekannt. Also ich meine, das ist kein großes Geheimnis zu sagen, Israel besitzt Atomwaffen. Das weiß jeder, der ein bisschen Interesse hat. Und Israel hat das mehrfach auch anders wie bestätigt. Aber dass es so klar durch die Zensur gekommen ist, ist sicherlich eindeutig und hat nur so wenig mediale Echo in Israel gefunden. Hat schon ein bisschen, aber nicht wahnsinnig, angesichts der großen Tragweite. Aber das ist sicherlich diese Zusage, wenn sie wirklich ein Thema wird, wird für Israel diplomatisch gesehen schwieriger sein, vor allem nicht mehr wegen Iran, sondern der Druck von den USA erhöhen auf Israel bezüglich der Atomarsenal von Israel. Und bis jetzt von den USA eigentlich geduldet worden ist. Und das wird schwieriger für die USA, das aufrecht zu erhalten, weil schlussendlich USAs Ziel ist, Club von Besitzer von Atomwaffen so klein wie möglich zu halten. Aber es ist im Moment, aber die atomfreie Zone, es ist im Moment, also im Nahen Osten, es ist im Moment nicht so ein Thema, aber es kann wirklich werden, wie die Verhandlungen werden sich zeigen. Also im Moment gibt es da Probleme bei den Verhandlungen. Es ist nicht so einfach gegenseitig, aber das ist, ich glaube, recht normal bei solchem Vorgang, dass Verhandlungen nicht vor allem für so komplexe Fragen von heute auf morgen dann direkt gelöst werden.
Herr Elam, wie sehen Sie die Perspektive für weitere Entwicklungen in der Region?
Muss man sich bei dieser zentralen Frage bleiben, diese eigentlich auch sehr zentral für andere Entwicklungen, weil die ganze Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran, wo nicht nur um die Atombombe geht, sondern iranische Präsenz in Syrien, Rolle von Hezbollah und so weiter. Es ist klar, wenn man nur auf Konfrontationskurs geht, dann wird es noch schlimmer. Und in den letzten Jahren hat die Anzahl militärischen Auseinandersetzungen nur zugenommen. Jetzt ist die große Frage, kann da in Wien ein entscheidender Schritt gemacht werden, um dieses Konfliktpotenzial ein bisschen zu reduzieren? Ich meine, theoretisch ist denkbar. Und jetzt ist da die USA gefordert, das irgendwie wirklich zu zeigen, dass es möglich ist. Und übrigens in Israel bedammert man viele die Politik. Also er wird auch heftig kritisiert, Netanyahu, dass er die Politik gemacht hat, dass das alte Abkommen, dass er Präsident Trump dazu bewogen hat, das Abkommen mit Iran zu beenden. Und man sieht das eigentlich als eine verheerende Entwicklung. Auch Leute, die nicht so glücklich mit dem Abkommen waren, finden, das war viel besser als die jetzige Situation. Also auch in Israel läuft eine Diskussion zur Entschärfung der Lage. Aber die Kräfte, die sind im Moment in der Regierung nicht so laut, aber sie gibt es bestimmt, vor allem weil die Regierung ist so heterogen und es gibt da verschiedene Kräfte. Also ich finde, ganz vorsichtig kann man formulieren, die Möglichkeit für eine Schärfung der Lage oder Reduzierung der Anspannung ist durchaus denkbar.
Vielen Dank, Herr Elam, für dieses Gespräch.
Ja, gern geschehen.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Gute Unterhaltung. Moral islamisch gesehen. Wir möchten dieses Mal einige Grundlagen für das ethische Denken im Islam betrachten. Wie Sie, liebe Hörerfreunde, wissen, dreht sich das Thema dieser Sendung um die Moral aus islamischer Sicht. Wir sagten, dass der erste Schritt, der für die Treue zu moralischen Werten nötig ist, die Kenntnis von uns selbst ist. Wenn wir die kostbare Essenz, die Gott uns so gütig war zu verleihen, kennen und uns klar darüber sind, welchen hohen Platz er uns in der Daseinsordnung eingeräumt hat, werden wir die heilige Sphäre der moralischen Werte mit aller Kraft beschützen. Außerdem hat der Allmächtige ja den Menschen in bester Weise erschaffen, ihn von seinem Geist eingehaucht und ihn zu seinem Statthalter auf Erde auserkoren. Darüber hinaus hat er uns die nach Gott suchende Fitra-Natur mitgegeben, um zu verhüten, dass der Mensch bei der Unterscheidung der guten von den schlechten Eigenschaften einen Irrtum begeht hat Gott dem Menschen eingegeben, was edel und was hässlich ist. Ganz abgesehen von allen diesen Dingen hat der Schöpfer und Herr des Daseins alle materiellen und immateriellen Möglichkeiten dem Menschen zur Verfügung gestellt, um seinen Weg in Richtung Vollkommenheit zu ebnen. Auf der materiellen Ebene hat er das, was im Himmel und auf der Erde ist, dem Menschen unterworfen. In der Sure 45, Jassia, steht im Vers 13: Und er hat euch alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht. Das bedeutet, dass der Mensch zur vernünftigen Nutzung aller Gaben, die Gott zur Verfügung gestellt hat, berechtigt ist. Bereits in den vergangenen Jahrhunderten hat der Mensch dank des wissenschaftlichen und zivilisatorischen Fortschrittes großen Nutzen aus den erstaunlichen Ressourcen und Quellen der Natur ziehen können. Aber in der jetzigen Ära hat er nicht nur die Erde genutzt, sondern ist sogar ins All und in die tiefsten Regionen der Meere vorgedrungen und hat bedeutende Errungenschaften erzielt, die einen Wandel auslösten. Doch hat Gott zusätzlich zu den zahllosen materiellen Möglichkeiten, die er dem Menschen zur Verfügung gestellt hat, ihm noch auf der immateriellen Ebene einmalige Gnaden erwiesen, die eine bedeutende Rolle für sein Schicksal spielen. Einer der höchsten dieser Gnaden ist die Aussendung von Propheten und die Herabsendung von Himmelsschriften gewesen. Der Mensch wurde zwar mit reichen, guten Fähigkeiten und Vorzügen erschaffen, jedoch muss er erst erzieherisch in die richtige Bahn gelenkt werden, damit er die Fähigkeiten, mit denen Gott ihn ausgestattet hat, entfalten und sie immer weiter vervollkommnen kann. Das Ziel aller Propheten Gottes und der Herabsendung der Himmelsbücher, welche die Routenkarte mit den grundlegenden Richtlinien für alle Lebenssituationen und die Bedürfnisse der wahren Natur des Menschen und für die Gestaltung des Lebens enthalten, besteht darin, dass der Mensch charakterlich veredelt wird. Dank der Methoden der Gesandten Gottes zur charakterlichen Erziehung des Menschen erreicht dieser seine Würde und kann an das Endziel seiner Erschaffung gelangen. Darüber hat der Koran an verschiedenen Stellen gesprochen. Zum Beispiel in der Sure 57, Hadid, im Vers 25. Wir haben ja unsere Gesandten mit den klaren Beweisen gesandt und mit ihnen die Schrift und die Waage zur Unterscheidung der Wahrheit von der Lüge herabgesandt, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten. Und wir haben das Eisen herabgesandt. In ihm ist starke Gewalt und Nutzen für die Menschen, damit Allah die bezeichne, die ihm und seinen Gesandten im Verborgenen helfen. Gewiss, Allah ist stark und allmächtig. Damit nun die schöne Schöpfung des Menschen keinen Schaden erleidet, hat Gott der Allmächtige neben Aussendung der Überbringer seiner Botschaften im Inneren des Menschen noch einen erhellenden Wegweiser bestimmt. Dieser Wegweiser ist die Vernunft. Der Mensch soll aus diesen beiden Quellen, der Vernunft und der Offenbarung, schöpfen und sie bewusst nutzen, um die moralischen, menschlichen Werte und die hohe Stellung, die Gott der Menschheit verliehen hat, zu behüten. Diese Kräfte sollen den Menschen davon abhalten, seinen eigenwilligen Launen und den Versuchungen Satans, welche beide den Menschen an den Rand zum Absturz drängen, zu folgen. Zusätzlich zu all diesen einmaligen Besonderheiten, die der Schöpfer alles Schönen den Menschen verliehen hat und die wir nannten, hat Gott ihn mit einer weiteren Ehrenmedaille ausgezeichnet, damit er nicht seinen Rang und Wert vergisst. Wir lesen im Vers 70 der Sure 17, Isra'. Und wir haben ja die Kinder Adams geehrt. Wir haben sie auf dem Festland und auf dem Meer getragen und sie diese beherrschen lassen, und sie von den guten Dingen versorgt, und wir haben sie vor vielen von denen, die wir erschaffen haben, eindeutig bevorzugt. Ist denn noch ein höherer Rang für den Menschen denkbar? Welche weltlichen Ehrungen und gesellschaftlichen oder politischen Positionen, die ohnehin nicht so lange dauern, halten denn einem Vergleich mit dieser Ehrung durch Gott stand? Der Schöpfer der Welt macht deutlich, dass nur er wahrhaftig den Menschen ehrt, denn es heißt zum Schluss der eben genannten Stelle in der Sure 17, wir haben sie vor vielen von denen, die wir erschaffen haben, eindeutig bevorzugt. An dem glänzenden Schöpfungsbild des menschlichen Seins lässt sich leicht ablesen, welche wichtige Rolle die Moral in der menschenveredelnden Kultur des Islams spielt. Denn der Wert des Menschen lässt sich nur bewahren, wenn er sich mit hohen moralischen Werten schmückt. Und dies ist auch der Grund dafür, dass Gott von all den einmaligen Eigenschaften des Überbringers des Islams seine Moral und Wesensart auswählt, um ihn zu loben und in der Sure 68, Ralam, Vers 4 über ihn sagt, »Und du bist wahrlich von großartiger Wesensart.« Und so kommt es auch, dass der geehrte Prophet des Islams, Salawatullah alai, über den Sinn seiner Aussendung wie folgt sagt, ich bin nur zur Überbringung der Botschaft berufen worden, damit die moralischen Tugenden vollendet werden. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Hören Sie nun unseren Beitrag »Komponente nachhaltiger Sicherheit in der Region« aus der Perspektive des Revolutionsoberhauptes, Teil 11. Weiterhin guten Empfang. In den letzten zwei Jahrzehnten haben die USA allerlei Anstrengungen unternommen, um den Kurs regionaler und internationaler Entwicklungen zu ändern, indem sie Sicherheitsanliegen sowie die Bekämpfung von Terroristen, für deren Ausbreitung in der Region sie selbst verantwortlich sind, als Instrumente nutzen. Im Rahmen dieser Strategie führten die USA Präventivschläge durch und griffen in mehr als 136 Ländern durch die Errichtung von Militärstützpunkten praktisch militärisch ein. Diese Interventionen wurden mit der direkten Besetzung Afghanistans und des Irak in den Jahren 2001 und 2003 unter dem Vorwand der Reaktion auf die Terroranschläge am 11. September 2001 universal. Dieses Vorgehen zeigt, dass die Vereinigten Staaten mit Hilfe militärischer Macht darauf aus sind, ihre Einflussnahme in Westasien zu vergrößern. Das Ergebnis dieser intervenierenden Politik ging mit der Auferlegung von Kriegen und Krisen sowie Verbreitung von Unsicherheit in der Region einher. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans, Ayatollah Khamenei, betonte in einer Erklärung, dass die Amerikaner entgegen offensichtlicher Behauptungen nicht die Auslöschung der Terroristen anstrebten, sondern versuchten, einige dieser Terroristen für ihre zukünftigen Ziele zu erhalten. In den Enthüllungen von Edward Snowden, dem ehemaligen Mitarbeiter des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA, heißt es, US-amerikanische, britische und israelische Geheimdienste waren an der Schaffung des IS beteiligt und bildeten den IS in einer Operation namens Bienenstock. Laut den durchgesickerten Dokumenten gibt er an, dass die IS-Terrormiliz gegründet wurde, um das zionistische Regime zu unterstützen und dass der Zweck der Operation Bienenstock darin bestehe, eine Gruppe mit islamischen Slogans zu bilden, um die Extremisten aus der ganzen Welt anzuziehen und gemäß ihrem Takfiri-Denken ihre Waffen gegen Länder zu richten, die sich den Besetzungen und Aggressionen des zionistischen Regimes widersetzen. Auch der vorherige US-Präsident Donald Trump warf der Obama-Regierung vor, salafistische Extremistengruppen, aus denen später der IS gebildet wurde, aktiv zu unterstützen. Trump stellte auch Hillary Clinton als eine der Gründerinnen des IS vor. Der bedauernswerte Kriegszustand und die Unsicherheit in Afghanistan, im Irak und im Jemen sowie die Aggressionen des von den USA unterstützten israelischen Kindermörderregimes in Palästina und die Unterdrückung vieler Völker durch die USA sind klare Beispiele für die globale Verbreitung von Unsicherheit und Verletzung der Rechte der Völker. In Palästina hat in dieser Zeit auch die größte historische Unterdrückung stattgefunden. In dieser schmerzlichen Angelegenheit wird einem Volk alles genommen, Land, Haus und Hof und sonstiges Eigentum, seine Würde und seine Identität. Diese Entwicklungen zeigen, dass das Ergebnis amerikanischen Vorgehens nichts außer Unsicherheit, Krieg, Gewalt und Blutvergießen ist. Mit anderen Worten, besteht das finstere Erbe der US-Präsenz in verschiedenen Teilen der Welt, insbesondere in Westasien, darin, Instabilität zu erzeugen und den Weg für Terroranschläge, die Tötung tausender Menschen und die Vertreibung von Völkern in der Region zu ebnen. Die US-Präsenz im Irak, die auch vom Parlament und der Regierung in Bagdad offiziell abgelehnt wurde, ist ein Beweis dafür, dass die USA versuchen, Spannungen in der Region hervorzurufen. Die USA haben den IS im Irak gestärkt und unterstützt, um selbst noch jahrelang im Irak bleiben zu können. Die Eskalation der Spannungen am Persischen Golf erfolgt ebenfalls in diesem Zusammenhang, und das Ziel der USA ist es, Chaos zu schaffen, um die überregionalen Interventionen und die Präsenz amerikanischer Terrorkräfte in der Region fortzusetzen. Die grundlegende Frage besteht darin, welche Ziele die Vereinigten Staaten in dieser Region verfolgen, von der sie tausende Kilometer entfernt sind, und mit welchen Motiven sie in die strategischen Regionen Westasiens vorgedrungen sind. Der Persische Golf ist eine Region, in der Iran die längste Küste hat, und dauerhafte Sicherheit in dieser sensiblen Region ist eine legitime Forderung des Landes. Denn niemand mit gesundem Menschenverstand entfacht Feuer in seinem eigenen Haus, weil die Flammen das ganze Haus verschlingen würden. Aber ein Fremder, der aus tausenden Kilometern Entfernung angereist ist, versucht, dieses Haus anzuzünden und sich auf diese Weise unrechtmäßige Nutzen zu verschaffen. Die Untersuchung dieser Frage liefert eine klare Antwort, nämlich dass die Vereinigten Staaten durch die Destabilisierung der Region für sich Vorwände für eine Intervention in die regionalen Länder schaffen und damit ihre eigenen Interessen verfolgen. Mit solchen Absichten und mit einer Akte voller Verbrechen und Aufhetzung zum Krieg werfen US-Verantwortliche Iran unverhohlen vor, sich in die Angelegenheiten der Länder der Region einzumischen, und stellen Iran als Urheber der Unsicherheit in diesem Gebiet vor. Interessanterweise wird die gleiche Behauptung von Ländern wie Saudi-Arabien wiederholt, das im Jemen einen verheerenden Krieg führt. Sayed Borel Zaki Oskoui, ein politischer Analyst, sagt zur Rolle Irans bei der Herstellung von Sicherheit in der Region: Iran hat bewiesen, dass es unter angespannten und turbulenten Bedingungen in der Region im Rahmen eines regionalen Sicherheitsmodells unabhängiger Nationalstaaten eine wirksame Rolle bei der Bewältigung von Sicherheitsbedrohungen und zur Erhöhung der relativen Sicherheit spielen kann. Der Kampf gegen den Terrorismus, die Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen in der Region, der Beitrag zur Lösung regionaler Krisen im Irak und in Afghanistan und die Verhinderung des Zusammenbruchs und der Spaltung Syriens sind Zeichen für die unersetzliche Rolle Irans in der Region. Die USA haben jedoch mit ihrer heuchlerischen Politik Spannungen und Konflikte verschärft und Terrorismus, Auseinandersetzungen und Feindseligkeit zwischen den Völkern der Region unterstützt und zu Unsicherheit, Instabilität, Armut, Krieg und Extremismus beigetragen. Die falsche US-Politik in den letzten Jahrzehnten hat Donald Trump dazu veranlasst, einzugestehen, dass die USA 7 Billionen Dollar in Westasien verbraucht und nichts damit erreicht haben. Falsche Darstellungen können die öffentliche Meinung vorübergehend in die Irre führen. Aber dieser Kurs trägt letztendlich nicht dazu bei, reale Krisen auf der Welt zu lösen. Es ist selbstverständlich, dass die Islamische Republik Iran der Sicherheit der Region genauso viel Bedeutung beimisst wie ihrer eigenen Sicherheit. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.